Am Anfang war das Wort. Ich wollte gerade sagen, ich habe mir hier die Biene mitgebracht, aber das stimmt ja gar nicht, ne?
Nein.
Ich bin ja hierher gekommen.
Das war der Anfang.
Das war der Anfang. So, am Anfang war das Wort, ist natürlich erstmal so ein Bibelspruch und ich habe dir ja schon ein paar Gedankenansätze gegeben. Ja. Frag drauf los, hast du eine Idee dazu oder was kommt da komisch vor?
Das Wort, die Sprache. Hast du eine Idee, wie ist die Sprache entstanden?
Naja, also dadurch, dass man Dinge bezeichnet. Das ist ja erstmal sinnvoll. Also ganz exakt kann man es auch nicht. Ich bin jetzt auch kein Sprachforscher, sondern dann auch nur interessiert. Würde jetzt mal sagen, ganz exakt kann man es natürlich nicht nachvollziehen, wie die Sprache entstanden ist. Aber es ist auf jeden Fall auch vom Neuronalen her eine Gehirnentwicklung entstanden. Da haben sich tatsächlich Prozesse, das ist ein Zentrum entstanden. Das ist also einfach auch ein biologischer Entwicklungsprozess, den man ja beim Menschenaffen, der da gerade drin steckt, sehr gut sehen kann. Also der Menschenaffe ist zu gewisser Sprachleistung fähig, wenn man es mit unserer vergleicht, zu gewisser auch einfach nicht. Das gibt das Gehirn nicht her.
Differenziert halt nicht so.
Genau, es macht ja auch in der Evolution nicht Klack und da ist was, sondern dieses Klack geht ja über Jahrhunderttausende oder Jahrmillionen teilweise. Also ein fließendes Entstehen. Die Sprache ist halt hat also so einen interessanten Aspekt, auf den ich ja hier jetzt auch ganz gern vornehmlich eingehen will, dass die Sprache uns rausnimmt aus dem Erleben.
Ja.
Also dadurch, dass ich was bezeichnen kann, zum Beispiel sagen kann, oh, du hast eine schöne Tasse hier. Oder das ist eine Tasse. Dadurch ist das Wahrnehmen gestört. Beziehungsweise ich kann nicht bezeichnen und wahrnehmen. Gleichzeitig, okay, da würde jetzt jemand sagen, ich kann doch diese Tasse fühlen und gleichzeitig Tasse sagen. Ja, aber machen Sie es mal wirklich. Nehmen Sie mal eine Tasse in die Hand oder irgendwas anderes und fühlen Sie das, fühlen sich da rein und sagen Sie es dann. Also sagen Sie es jemandem, teilen Sie es wirklich mit. Während diesem Mitteilungsmoment ist der Fokus wieder ein bisschen weg von der Tasse, vom Fühlen. Sprache ist in gewisser Weise ein Herausnehmen aus der Welt und ein Abstrahieren der Welt. Und das hat ganz viele Vorteile. Gar keine Frage. Aber es hat auch Nachteile.
Ja, wir beherrschen die Sprache ja auch nicht wirklich und wir beherrschen auch nicht, wie der andere das Wort interpretiert.
Exakt. Also allein Ironie, wenn ich sage, das ist aber eine schöne Tasse.
Ja.
Das kann sowohl absolut zuwenden als auch absolut gegengehen sein. So, der eine versteht es, der andere nicht. Kinder zum
Findest
Beispiel.
Du meine Tasse etwa nicht schön?
Ich finde die okay. Also. Die ist nicht so, dass ich jetzt sage, wow, crazy Tasse, aber ist jetzt auch nicht hässlich. Also ich mag solche, das ist so eine schöne alte Oma-Style-Tasse. Das ist nice mit diesem Schwarz drin, das hat schon was. aber die haut mich jetzt
Könnt
auch nicht vom Hocker.
Könnt ihr euch die Tasse jetzt auch vorstellen?
Tja.
Könnt ihr sie mental in die Hand nehmen.
Und die Wärme, die dann der Kaffee da drin natürlich noch hat.
Ja.
Interessant ist halt, wenn man sich das anschaut, am Anfang war das Wort, ist ja ein biblischer Spruch, ne?
Ja.
Und der ja ganz klar ist ja die Behauptung, es war ja nicht am Anfang das Paradies oder irgend sowas, Adam und Eva, das kam ja viel später, sondern wie ist das alles entstanden? Also nicht nur der Planet Erde, nicht nur die Natur, nicht nur der Mensch, sondern wie ist das alles um uns herum, die Sterne, das Universum entstanden durch das Wort. Also Gott hat gesagt irgendwie, plopp, oder ich weiß nicht, was er gesagt hat, oder jetzt mal irgendwie, weil es beim ersten Mal nicht funktioniert hat, oder keine Ahnung. Und dann hat es plopp gemacht und da war es. Also der Urknall ist quasi durch, jetzt aus christlicher Mystik her, durch das Wort entstanden. Übrigens auch jüdisch, ne? Also altchristlich ist ja jüdisch. Und das ist super interessant. Weil ich bin der Meinung, und da wird es eigentlich sehr kompliziert, da kannst du gerne immer zwischenfragen, wenn du merkst.
Darf ich gleich was?
Ja,
also,
ja.
War das Wort vor dem Menschen?
Ja, ja, okay. Natürlich. Also es wurde erst, das müsste ich jetzt auch nochmal recherchieren, das weiß ich nicht mehr genau, es wurde auf jeden Fall erst das Licht erschaffen oder so. Dann kam irgendwann die Tiere, die Erde und so, ne? Das kam dann alles. Irgendwie die 7 Tage der Schöpfung sind das. Also am 7. Tag hat er natürlich das Einzige gemacht, was Sinn macht, nämlich entspannt. Also zumindest, wenn ich mich so anschaue, was mal rausgekommen ist zum Teil. es ist ja alles auf den Menschen zugeschnitten gewesen. Ja, übrigens auch.
Ja, vom Menschen interpretiert halt wieder auch. Ne?
Genau. ist natürlich klar, dass der, der es interpretiert, sich in den Mittelpunkt stellt. Also die Evolution, der ist es wurscht, ob da ein Mensch oder sonst was anderes irgendwie auf der Erde rumkreucht. Das ist der ziemlich egal. Aber aus unserer Sicht, wir haben ja Gott, der ja das große Ding ist, irgendwie auch zur Menschenfigur gemacht. Also wir pingpongen den Ball zurück und sagen so, hey, das ist jetzt der Gott, wir sind der Gott. Weil ne, super interessant, auch das ist Sprache. Ne? Wenn in der Bibel steht, Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen, dann ist es ja immer noch eine Behauptung, die Menschen gemacht haben. Sie erschaffen also Gott nach ihrem Ebenbild und erklären sich selbst dadurch zu Gott. Gut, aber das führt jetzt zu weit vom Thema weg. Also, solange ich etwas nicht bezeichnen kann, zum Beispiel über Sprache, nicht abstrahieren kann, da habe ich nur eine Möglichkeit, damit in Kontakt zu gehen, nämlich, dass ich wirklich, wirklich in Kontakt bin, fühlbar. Also, du hast hier einen wunderschönen Teppich. Ich kann jetzt sagen, das ist aber ein wunderschöner Teppich. Damit habe ich es abstrahiert und das war's. Mhm. Aber wenn ich das so nicht machen kann, ich will aber trotzdem irgendwie in Kontakt mitkommen, dann muss ich ihn anfassen, dann muss ich ihn spüren und das ist was ganz anderes. Das ist natürlich. Und diese Fähigkeit zum Abstrahieren, was mit der Sprache unendlich eng verknüpft ist, zieht uns aus der Natürlichkeit heraus. Das hat uns eine Tür geöffnet auf der einen Seite, nämlich das abstrakte Denken, das rationale Denken, das Bezeichnen, das Sortieren. Zum Beispiel zu sagen, das ist ein Baum und trotzdem ist jeder Baum individuell. Wenn ich sage, du bist eine Frau oder du bist ein Mensch oder du bist eine Römerin, hat man ja jetzt schon irgendwo mal. Oder ja, dann bist du exakt das Gleiche. Also ich sage jetzt mal ganz einfach, du bist ein Mensch. Dann bist du exakt das Gleiche wie ich. Ja. Ich bin auch ein Mensch. Ja. Trotzdem, wenn man es sich mal genauer anschaut, das sind da ein paar Unterscheidungen. Mhm. Na, genau, das ist das, was Sprache macht. Und das hat uns aus der Natur also herausgeworfen.
Ordnung?
Ist auch Ordnung, ja klar.
Ich hasse Ordnung.
Genau, die Natur ist eben keine Ordnung. Also ich hasse Ordnung jetzt nicht, ich würde sagen, okay, es hat seine Berechtigung, aber man muss auch die Kirche im Dorf lassen oder die Ordnung da, wo sie hingehört und nicht zu viel. Wir in unserer heutigen Welt, wir übertreiben es maßlos, was das angeht. Mhm. Und man sieht es ja auch, wir verlieren unsere eigene Natürlichkeit in Bezug zu uns selbst. Und wir verlieren auch Hand in Hand, deswegen ist meine Homepage auch da so beidseitig ein bisschen, auch die Natur da draußen. Wir sind ein Teil dieser Natur. Wir sind Natur und nichts anderes. Wir sind keine Cyborgs, wir sind keine Roboter. Uns hat kein Steve Jobs entwickelt und in die Produktionsschlange geschmissen. Wir glitschen immer noch ziemlich schleimig aus der Mutter raus und so weiter. Also das ist halt der Mensch, das ist ein Naturwesen. Und wir haben uns von dieser Natur gelöst und das Wort ist da super elementar, weil das uns die Möglichkeit gibt, uns zu lösen, weil wir dadurch abstrahieren können. Und interessanterweise, jetzt kommt noch ein anderer Aspekt, der das auch nochmal schön unterstützt. In jeder großen Religion, die kleinen weiß ich nicht, deswegen sage ich jetzt jede große, aber man könnte vielleicht sogar sagen, in nahezu jeder Religion, in Naturreligion sowieso, gibt es eine Paradiesvorstellung. Und die Paradies heißt ja nicht irgendwas wie, hey, cool da, sondern Paradies heißt, das ist der Heimat des Menschen. Das ist es, wo wir sein sollten. Das ist es, was wir verloren haben. Das ist Paradies. Ja, ist das Paradies denn in der Darstellung irgendwie eine Stadt oder eine Fabrikhalle? Das ist wilde Natur. Das ist Dschungel, das ist Urwald, das ist wilde Steppe. Das, was wir selber zerstören, dadurch, dass wir es abstrahieren und immer weiter uns weg abstrahieren, und das Wort hat damit nun mal den Anstoß gegeben, wir abstrahieren das so weg. Wir sind ja mittlerweile, also da kann man, glaube ich, 100 Leute auf der Straße fragen und 50 oder 70 würden sagen, naja, der Mensch und die Natur. Und so, einerseits gibt es den Mensch und es gibt die Natur. Wir haben uns also quasi so weit von uns selbst abstrahiert, dass wir dann rumrennen, weinen, jemand aus dem Paradies geworfen. Ja, es ist wie, wenn ich mir mein eigenes Bein abschneide und dann rumweine und sage, oh, irgendwer hat mir mein Bein abgeschnitten. Ja, ich war es halt selber, dann sollte ich mit dem Scheiß einfach aufhören. Und das sollten wir ganz dringend mit dem Scheiß einfach mal aufhören, uns noch weiter von der Natur zu abstrahieren. Ich meine, mittlerweile geht es in dieses Bodymodding rein und ja, jedem sein Spleen, alles cool. Aber ganz interessant ist halt hier neurolinguistisches Programmieren. Da hole ich mir natürlich gleich einen Shitstorm von denen, die es gut finden. Da sind Methoden drin, die funktionieren. Aber allein dieser Grundgedanke, einen Menschen neuronal zu programmieren, widerspricht dem, was dieses Gehirn ist. neuroplastisch, es ist fluide, es ist nicht rational, was da drin passiert. Und ein Computer ist einfach eine Berechnungsmaschine. Der hat keine Entscheidungsfreiheiten. Der hat der hat nur Störungen, wenn er kaputt ist. Der Mensch ist quasi ein Zusammen. Der menschliche Geist ist, da ist nichts gleich zum anderen Mensch. Also im groben Rahmen ja, aber im Kleinen eben nicht. Und so weit sind wir, dass wir den Menschen als programmierbares Maschinenäquivalent betrachten. Und das ist völlig falsch. Und das Wort eben, so wichtig ist es, so gut ist es ein Werkzeug. Rationalität ist ein Werkzeug und kein Seinszustand. Wir glauben, es ist ein Seinszustand und vergessen dabei den tatsächlichen Seinszustand, nämlich das Sein. Also da kann er auch gerne nochmal in der Homepage ein bisschen reinlesen hier, unter dem Aspekt Geist vor allem, ist das auch nochmal ein bisschen beschrieben. Ja, das könnte ich jetzt noch ein bisschen steil gehen, aber muss man auch nicht übertreiben.
Was ich mir gerade noch überlegt hatte, ich habe mal etwas gelesen, nagel mich nicht auf die Zahlen fest, aber wir kommunizieren ja zu 70% über Körpersprache und dann noch andere Aspekte und dann vielleicht maximal 7% über das Wort. Also glaubst du nicht, dass die Natur da schon noch mächtiger ist sozusagen oder als der Verstand oder die Ratio?
Ja und nein. Also eigentlich einerseits natürlich. Also wenn man sich die Welt jetzt mal anschaut, auch unabhängig von der Kommunikation, also wir argumentieren die ganze Zeit mit Ratio Dinge, die eigentlich triebgesteuert sind. Also zum Beispiel ist es total rational, immer mehr Geld anzuhäufen. Wenn ich Milliardär bin, noch mehr Geld. Also das wird rational argumentiert, Erfolg, sinnvoll und so weiter. Im Endeffekt ist es eine triebgesteuerte Angst davor, aus der Sippe unten rauszufallen. Also klettert man so weit wie hoch wie möglich. Genauso auch mit Kommunikation und Sprache. Natürlich, die Natur ist mächtiger als wir.
Ja.
Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und wenn es 10.000 Mäuse und nur ein Faden ist, die Natur ist und bleibt mächtiger als wir. Das sehen wir auch in Sachen Klimawandel. Also warten wir nochmal 10, 20 Jahre, dann sehen wir es noch viel deutlicher. Wir sind Natur und wir können nie mächtiger sein als das, was wir sind. Mhm. Und wir sind auch nur ein kleines Fitzelchen in dieser riesigen Natur. Aber der Weg, den wir eingeschlagen haben, ist halt gegen die Natur. Und da sehe ich halt ein Problem. Und da wir halt dummerweise durch unsere Fähigkeit, Werkzeug herzustellen, also auch die Atombombe ist ein Werkzeug, so viel Einfluss haben, sind wir schon extrem schädlich in dieser Richtung. Und das ist halt wirklich auch für die Natur problematisch. Ich meine, selbst wenn wir jetzt irgendwie den großen Atomkrieg ausrufen und alles platt ist und es kriechen vielleicht noch 3 Amöben über die Erde, naja, in 100 Millionen Jahren ist da wieder ganz schön viel blühendes Leben. Die Natur gewinnt, keine Frage. Aber es kann es ja nicht sein. Also warum können wir uns nicht der Natur zuwenden? Wir sind hier auf einem Planeten in einem unendlichen toten Universum. Wir haben noch nirgends anders, wir schauen sehr weit, wir sehen sehr viel und wir haben noch nirgends einen Ansatz von Leben entdeckt. Also warum müssen wir hier auch noch aufs Leben einhacken und einhauen? Das ist einfach scheiße. Und das dann erklären
mit... Was ist denn dann Sein? Ist das dann ein wortloses, nicht nachdenkendes Phänomen, in dem man sich einfach nur spürt?
Naja, spüren ist das Sein zu spüren. das Sein ist einfach, naja, das Sein. Also die Existenz an sich. Einfach das, naja, spür dich doch mal. Spür doch mal zum Beispiel deinen Atem. Das einfach, man atmet ein, lässt ihn fließen, strömen, bla bla bla. Und man spürt was und dann spürt man das Sein. Das bist du. Genauso auch der eigene Körper. Man ist der eigene Körper. Man hat keinen Körper, den man irgendwie wechseln könnte oder der irgendwie außerhalb von einem besteht. Da ist ja die christliche Dogmatik wiederum, mit der der Geist in die Vase des Körpers geschüttet ist. Totaler Quatsch. Der Geist ist der Körper. Und der Körper, also das ist ein Ding, das sich auf verschiedenste Weisen zeigt. Und das Sein ist erstmal Sein natürlich und wahrnehmen kann man es durch Wahrnehmen, aber abstrahieren ist eben nicht wahrnehmen. Wenn ich etwas theoretisch beschreibe...
Das ist dann falsch nehmen.
Nee, ist nicht falsch nehmen, es ist einfach theoretisch beschreiben und das ist auch nichts Schlechtes. Ja. Aber wenn ich nur noch theoretisch beschreibe, dann vergesse ich das Erleben, das Erleben des Seins. Und das ist was gerade in unserer sehr technifizierten und rationalisierten Welt, also unglaublich weit fortgeschritten ist. Und auf der anderen Seite dann wieder ganz extreme, komische Boomerangs erzeugt, weil das Leben setzt sich durch, das Sein setzt sich durch. Und wenn man es irgendwie pervertiert und unterdrückt, dann setzt es sich halt auch sehr gruselig durch teilweise. Also so ein Erdogan, der da jetzt irgendwie in Libyen einfällt, ja, da setzt sich das Sein durch, sein Wahn. Aber halt auch eine perverse Art und Weise.
Mit dem Wort gibt er Kommandos, damit andere das machen, was er eigentlich seinem Wahn ausgedacht hat.
Aber was treibt ihn denn dazu, diese Kommandos zu geben? Also, steckt tief drin. Er ist ein kleiner Bubi, der nie erwachsen geworden ist und da irgendwie, keine Ahnung. Oder vielleicht ein besseres Beispiel hier Bolsonaro in Brasilien, der einfach, irgendwie eine Oppositionelle, der sagt ganz öffentlich, als Präsident von Brasilien, diese Oppositionelle, die sollte man mal vergewaltigen. Und was macht er? Er vergewaltigt die Natur. Er hat einfach ein Frauenproblem. Ganz einfach. Der hat ein Problem damit, dass er kein Leben schenken kann, deswegen zerstört das. Das ist übrigens so ein klassisches Männerproblem. Hat man ja immer wieder in der Geschichte gesehen. Sein eigenes Sein nicht annehmen kann auch. Er kann sein Sein nicht annehmen, deswegen muss er irgendwie, und das ist wieder klassisch, wenn ich als Mann mein Sein annehme, dann gehört auch dazu, dass ich das Leben nicht schenke. Ich tue ein bisschen einen Teil dazu, okay, so befruchten, das war's, aber ich bin nicht der, in dem sich's entwickelt, ich bin nicht der Lebensspender. Und wenn ich das nicht annehme, dann schaffe ich einen männlichen Gott, der alles Leben spendet.
Naja, aber wir können ja Leben auch in der Retorte erschaffen mittlerweile, also das ist ja, dazu braucht es auch die Frau nicht mehr zwingend, finde ich.
Gut, das ist eine technische Entwicklung, klar.
Ja, genau.
Unnatürlich.
Aber ohne den Mann kann man auch kein Leben kreieren.
Nee, man kann kein Leben kreieren, aber der Mann ist nicht der, der es quasi dann, in dem es entsteht, in dem es sich entwickelt und der es quasi dann zur Welt bringt, der es formt. Der gibt einen Anstoß mit, 50% des Anstoßes, das liegen beim Mann. Und alles, was danach kommt, ist die Frau. Und das ist natürlich ein bisschen ein kritischer Gedanke, klar.
Also, nein, es ist spannend. Also ich würde es gerne outsourcen, wenn ihr Lust habt.
Ja, gut. Ja, jeder so seinen Ansatz. Na, ich fände es halt gut, wenn man einfach wieder auf diesen Punkt kommt und sagt, okay.
Wir können ja so eine externe Gebärmutter, so den Gebärvater bauen und dann stecken wir den so mit USB-Stick in die Rosette oder so. Könnte auch machen.
Ja, ich finde einfach, jede Frau, die sagt, ich will kein Kind kriegen, muss auch kein Kind kriegen. Es ist ja nicht so, dass Frauen Gebärmaschinen sind oder dass das da, das ist der evolutionäre Zweck von Menschen
ist
allgemein.
Ist das unnatürlich, klar, wenn eine Frau kein Kind kriegen will?
Naja, es ist nicht der Evolution unterworfen, okay, aber
ist das nicht wieder theoretisiert und rationalisierend dann?
Genau, es ist eben, genau das ist es, weil das ist ja das Interessante an Evolution. Die Evolution besteht nur aus Ausnahmen. Mhm. Jeder evolutionäre Sprung ist eine Mutation, ist ein Fehler im System. Mhm. Manche Fehler zeigen sich halt als nützlich, die entwickeln sich weiter. Manche Fehler zeigen sich als, Sackgasse, die sterben dann aus. So. Das ist einfach ein Rumgespiele. Und wenn du jetzt sagst, du für dich willst keine Kinder kriegen und nehme an, du hast auch.
Habe ich mich dann als Fehler klassifiziert?
Naja, also evolutionär, sag ich mal so, wenn du keine Geschwister hast, deine Linie wird aussterben, ja. Mhm. Insofern ja. Aber auf der anderen Seite, vielleicht befruchtest du mit deinen Gedanken Leute, die. Also dann geht's doch weiter. Und ja. Das ist natürlich eine Sache, da kommt man natürlich sehr schnell aufs Glatteis mit so einem Thema. Aber gut, Glatteis ist ja auch, da kann man Schlittschuh fahren, das ist wieder ein Vorteil.
Pirouetten drehen.
Und ich finde absolut nicht, also klar, rein evolutionär gesehen ist jedes Individuum eigentlich nur unterworfen dem Fortpflanzungsgedanken. So, deswegen haben wir diese Triebe und so weiter und so fort und deswegen sind die auch so krass, diese Triebe, deswegen werden Kriege geführt, um die eine heilige Jungfer da irgendwie abzuschöpfen, um sie dann eben zu Entejungfern. Und so weiter und so fort. Ganz normal. Triebgesteuert. Tierisch. Übrigens, so auch der klassische Rassist, ne, der irgendwie sagt, irgendwie mein Deutschland oder mein was weiß ich irgendwie und seine Evolutionsgruppe quasi künstlich verengt. Das ist super wider natürlich.
Ja.
Also der sich dann als Übermensch hinstilisiert, sagt so, ich bin der Übermensch und nur der Deutsche ist der Übermensch und alle anderen werden ausgerottet, so, der verhält sich wie der Affe. Noch viel mehr als ein normaler Mensch, der jetzt sagt, okay, ich habe jetzt keine Ideologie oder nur ein bisschen. dieser große auf Übermenschheit und ne, das ist der Affe eigentlich.
Biologisch ist doch eigentlich auch schon erwiesen, dass je größer der Genpool, desto facettenreicher wird das Ergebnis, diplomatisch ausgedrückt. Also,
natürlich, klar. Ich meine, das ist ja auch Evolution.
Siehe Inzest im Adels.
Genau. Inzest ist die letzte Konsequenz auf dem Weg, wenn ich von Evolution über Nationalismus immer weiter rückwärts gehe. Mhm. Dann lande ich am Ende beim Inzest oder beim letzten Enden bei der Selbstbefruchtung, da kommt gar nichts mehr bei raus. Das ist ein Weg in Richtung Aussterben. Mhm. So, ganz offensichtlich. Könnte man Bernd Höcke vielleicht mal befragen, wie der das so sieht. Aber naja, der sieht ja auch nicht, der empfindet ja. Also es ist ja, der ist genau wie jetzt hier Bolsonaro und so weiter. Das sind Leute, die ihren Wahn nicht unter Kontrolle haben,
ja.
Wo sehr viel
nicht reflektieren.
Genau, sehr viel schiefgelaufen ist und einfach krankhaft, also einfach menschlich krankhaft. Ich würde auch Faschismus nie als politische Meinung bezeichnen, sondern als emotionale Störung und behandelbar, beim Individuum zumindest. Und das ist es dann halt auch am Ende. Also, naja, das Wort wiederum gibt uns das Thema jetzt auch, ne, Höcke und so weiter. Und dann werden dann die ganz großen Reden werden dann geschwungen, ist ja klar. Und auch sehr schwarz-weiße Reden. Ja, Leben ist geschehen lassen und befruchten. Und wir haben halt, und das ist, da nehme ich das gerne nochmal als Beispiel, wenn du sagst, du willst keine Kinder kriegen, wo bleibt denn da das Befruchten? Ja, ganz einfach. Wir Menschen, im Gegensatz zu meinetwegen zum Frettchen, haben eine weitere Ebene aufgemacht. Das ist die geistige Ebene. Mhm. Und auf der Ebene kannst du weiter befruchten. Gar keine Frage. Also, und zwar sehr viel. Und vielleicht erreichst du, also wenn
sogar
du...
Sogar über den Tod hinaus, wenn man es aufschreibt.
Ja, natürlich. Und jetzt nehmen wir mal die zwei Beispiele. Ein Beispiel, okay, du kriegst jetzt ein Kind und förderst dich nur, tust nur dieses Kind fördern, dann hast du einen Menschen befruchtet und das ist vielleicht sehr gut, vielleicht ist das, kommt da ein super, super klasse Typ raus. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt sagst, so, nee, ich will keine Kinder, ich tue meine Ideen in die Welt, jetzt, vielleicht befruchtest du 100 Millionen irgendwann. Mhm. Das kann die Welt ändern, das kann eine Idee, hat die Macht, wenn sie eine gute Idee ist und gut ankommt, hat die Macht, die Menschheit auf einen anderen Weg zu führen und vielleicht aussterbende Arten zu retten. Dann hast du ganze Arten. Dann hast du nicht irgendwie mit dem, hier, ich pflanze mich persönlich fort, ein neues Leben geschaffen, was eine schöne Sache ist, sondern dann hast du mit einem Abstrakt von diesem Befruchten, also mit einer Idee, hast du eine komplette Art vor dem Aussterben gerettet. Solche Sachen passieren. Negative Ideen machen natürlich das Gegenteil.
Ja.
Und das entspricht unserer menschlichen Natur. Und da würde ich wieder auf den Punkt kommen, wo es natürlich irgendwie schwierig ist zu sagen, ist das jetzt wieder natürlich, wenn du sagst, du willst keine Kinder kriegen. Auf der reinen Fortpflanzungsseite ist es zumindest irgendwann mit Aussterben so, ne? Aber auch nicht, weil wir haben die neue Ebene und es ist dem Menschen natürlich. Also im Rahmen Mensch ist es natürlich. Und auf den Rahmen Mensch muss man sich ja beziehen, wenn man den Menschen betrachtet. Also ist deine Entscheidung zu sagen, ich will keine Kinder kriegen, ich will lieber meine Ideen raushauen, das ist natürlich. Wenn das alle so machen, ist irgendwann natürlich keiner mehr da, das hört, aber es machen nicht alle so. Und das ist wiederum die Vielfalt. Und Vielfalt ist Evolution.